Ja, im Hebräerbrief steht, es fehlt mir die Zeit, auch noch von Simson zu erzählen. Und ich habe mich gefragt, Simson in der Ahnengalerie der Glaubenshelden des Alten Testaments zu suchen. Aber ich muss zugestehen, als wir von Simson hörten in der Grundschule im Religionsunterricht, da war ich mächtig imponiert. Simons Leben stand unter einem guten Stern. In seiner Abschiedsansprache an seinen Söhnen hat Jakob prophezeit, dann, das Stamm Dan, wozu Simson gehörte, dann wird seinem Volk richten wie eine der Stämme Israels. Und die Erfüllung, Simson richtete Israel zu den Zeiten der Philister 20 Jahre, Richter 15, 20. Also es wurde prophezeit, dass er ein Richter sein würde. Paulus hat Timotheus ermahnt, vernachlässige nicht die Gabe in dir, die dir gegeben ist durch Weissagung mit Handauflegung der Ältesten. Ich weiß nicht, ob jemand eine Weissagung, eine Prophetie über dich ausgesprochen hat, was du im Leben tun sollst. 1970 lernte ich einen lieben älteren Bruder aus Australien kennenlernen, Stacy Woods, der war der Leiter der internationalen Studentenmission. Ich habe für ihn gedolmetscht in Brüssel, in Französisch. Und er kam ins Gespräch und er sagte, Mike, sagte, wenn der Herr dich beruft, sein heiliges Wort zu lehren, dann gäbe es keine höhere Berufung für dich als das. Und das hat mich sehr ermutigt, muss ich sagen. Auch Simsons Geburt stand unter einem guten Stern. Seine Geburt wurde durch einen Engel Gottes angekündigt, wie Isaac. Seine Mutter Sarah bekam eine Engelsbotschaft. Johannes der Täufer, auch sein Vater Zacharias, bekam eine Botschaft von einem Engel. Und Jesus natürlich. Maria und auch Josef bekamen Botschaften von Engeln, dass er geboren werden soll. Simsons Geburt geschah durch ein Wunder an einer kinderlosen Frau. Wir können auch Rebekka im Alten Testament und Hannah, die Mutter von Samuel, also auch eine bedeutende Persönlichkeit im Alten Testament. Und Simson wurde vor seiner Geburt dem Herrn geweiht. Es heißt in Richter 13, der Engel sagte zu seiner Mutter, hüte dich nun, Wein oder starkes Getränk zu trinken und Unreines zu essen, denn du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem kein Schermesser aufs Haupt kommen soll, denn der Knabe wird ein Geweihter Gottes sein von Mutterleibe an und er wird anfangen, Israel zu retten aus der Hand der Philister. Auch von Johannes dem Täufer heißt es, er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Also wir sehen diese interessante Parallele zu anderen Männern Gottes in der Bibel. Und Gott segnete diesen jungen Simson, der Herr wuchs heran, heißt es, und der Herr segnete ihn. Es heißt auch von Jesus im Lukas-Evangelium, das Kind Jesus wuchs und wurde stark, volle Weisheit und Gottes Gnade lag auf ihm. Vielleicht sollen wir auch für unsere Kinder beten, dass das auch für sie wahr wird. Und Simson erlebte Gottes Macht. Der Heilige Geist überwältigte ihn. Schon in seiner Jugend heißt es, so begann der Geist des Herrn ihn zu bewegen. Und mehrmals lesen wir, dass der Geist Gottes sich auf Simson stürzte. Das ist ein interessanter Ausdruck, steht nicht in unseren Bibeln, aber so heißt es wörtlich. Der Geist Gottes sprang auf ihn. Wir sagen in Deutsch, interessant, wir sagen, er ist von einem Geist besessen. Ne? Als würde der Geist uns im Nacken sitzen, besessen, weil er auf uns gesprungen ist. Es gibt böse Geister, die einen Menschen besessen können. Besessen. Und hier war der Heilige Geist auf ihn gesprungen und verlieh ihm übernatürliche Kraft. Richter 14. Simson ging hinab mit seinem Vater und Mutter nach Timna, und als sie kamen in die Weinberge von Timna, siehe, da kam ein junger Löwe eilend ihm, brüllend ihm entgegen. Und der Geist Gottes stürzte auf ihn, und er zerriss den Löwen, wie man ein Böcklein zerreißt, und hatte doch gar nichts in seiner Hand. Als ich das in der Schule gelesen habe, ich dachte, Mann, du, mit bloßen Händen. Mann, der David hat auch gegen Löwen gekämpft, aber da hatte seinen Hirtenstab und seine Schlinge dabei. Aber Simson, also da, ich war imponiert, ich muss sagen. Er erschlug und beraubte 30 Philister, um seine Wette zu bezahlen. Kapitel 14, Vers 19. Der Geist Gottes geriet über ihn, und er ging hinab nach Aschkelon und schlug 30 Mann unter ihnen und nahm ihre Gewänder und gab Feierkleider denen, die das Rätsel erraten hatte. Also er hatte eine Wette gemacht, dass die Leute sein Rätsel nicht erraten konnten. Und die Philister haben seine Verlobte unter Druck gesetzt, dass sie den Rätsel verriet. Und deshalb musste diese 30 Kleider, also Sätze von Kleider, bezahlen. Und dann hat er sich gerecht und 30 Mann erschlagen. In Kapitel 15 geht's weiter. Simson ging hin und fing 300 Füchse, das muss man erst machen, ne? Nahm Fackeln und kehrte je einen Schwanz zum anderen und tat eine Fackel je zwischen zwei Schwänze und zündete die Fackeln an und ließ die Füchse in das Korn der Philister laufen und zündete so die Gaben samt dem stehenden Korn an und Weinberge und Ölbäume. Also, richtig, Umweltschutz. Ja, da waren die Philister natürlich sehr böse. Da kommen wir später dazu. Und dann etwas später, mit einem Eselskinn backen, als er nach Lehi kam, jauchzten die Philipper ihm entgegen, weil sie dachten, jetzt haben wir den. Aber der Geist des Herrn sprang auf ihn, und die Stricke an seinen Armen wurden wie Fäden, und die das Feuer versenkt hat, sodass die Fesseln an seinen Händen zerschmolzen. Und er fand einen frischen Eselskinnbacken, da streckte er seine Hand aus und nahm ihn und erschlug damit 1000 Mann. Alleine. Ich dachte, Mann, du. Kapitel 16. Die Leute in Gaza dachten, sie hatten ihn in eine Falle. Die haben die Stadttore geschlossen. Und dann ist Simson wach geworden. Sie umstellten ihn und ließen auf ihn lauern am Stadttor. Aber die ganze Nacht verhielten sie sich still und dachten, morgen, wenn es Licht wird, wollen wir ihn umbringen. Simson aber lag bis Mitternacht, da stand er auf um Mitternacht und ergriff beide Torflügel am Stadttor samt den beiden Pfosten, hob sie aus mit den Riegeln und legte sie auf seine Schultern und trug sie hinauf auf die Höhe des Berges. Also, ich sagte, Simson war der Herkules der Bibel. Der Rambo des Alten Testaments. Terence Hill und Eddie Murphy in einem. Der Terminator. Und schließlich haben sie ihn erwischt, haben ihm seine Haare, während er schlief, abrasiert, und dadurch verlor er seine Kraft. Dann haben sie ihn gefangen genommen, die Philister, und haben ihn in ihrem Tempel da ein Schauspiel vorführen lassen und haben ihm die Augen auch ausgestochen. Und jetzt lesen wir Kapitel 16, Vers 26. Simon sprach zu den Knaben, der ihn an der Hand führte, weil er eben jetzt blind war. Lass mich los, dass ich nach den Säulen taste, auf denen das Haus steht, damit ich mich daran lehne. Das Haus aber war voller Männer und Frauen. Es waren auch alle Fürsten der Philister da. Und auf dem Dach waren etwa 3000 Mann und Frauen, die zusahen, wie Simon seine Späße trieb. Simson aber rief den Herrn an und sprach, Herr, Herr, gedenke an mich und gib mir Kraft, Gott, noch dieses eine Mal, damit ich mich für meine beiden Augen einmal räche an den Philistern. Und er umfasste die zwei Mittelsäulen, auf denen das Haus ruhte, die eine mit seinen rechten, die andere mit seiner linken Hand, stemmte sich gegen sie und sprach, ich will sterben mit den Philistern. Und er neigte sich mit aller Kraft, da fiel das Haus auf die Fürsten und auf alles Volk, die darin war, so dass es mehr Toten waren, die er durch seinen Tod tötete, als er zu seinen Lebzeiten getötet hatte. Simson war überwältigt vom Heiligen Geist und wir sollten auch unter der Kontrolle des Heiligen Geistes sein. Durch Gottes Geist haben wir neues Leben, darum wollen wir jetzt ganz von ihm bestimmen lassen, hat Paulus geschrieben an die Galater. Und an die Epheser, lasst euch vom Geist erfüllen. Gott erhörte auch Simsons Gebete. In Kapitel 15 im Richterbuch, Vers 18. Als ihn aber sehr dürstete, rief er den Herrn an und sprach, du hast solch großes Heil gegeben durch die Hand deines Knechts. Nun aber muss ich vor Durst sterben und in die Hände der Unbeschnittenen fallen. Da spaltete Gott die Höhlung im Kinnbacken, das Wasser herausfloss und als er trank, kehrte sein Geist zurück und er lebte wieder auf. Und auch, wir haben gelesen, in der Stunde seines Todes hat er auch noch ein letztes Gebet gesprochen, Herr, gib mir einmal noch diese Kraft. Und in Jesaja heißt es, die auf den Herrn harren, bekommen neue Kraft. Sie fahren auf wie mit Flügeln wie Adler, sie laufen ohne matt zu werden, sie wandeln und werden nicht müde. Ja, Simson errang Siege über die Philister. Der Engel sagte, er wird anfangen, Israel von den Philistern zu retten. Vielleicht haben wir ein bisschen Mitleid mit den armen Philistern, aber wir sollten mal, eigentlich brauchen wir kein Mitleid mit ihnen zu haben. Am vierten Tage, das sind die Gäste bei Simsons Hochzeit, am vierten Tag sprachen sie zu Simsons Frau, überrede deinen Mann, dass er uns das Rätsels Lösung sagt. Oder wir werden dich und deines Vaters Haus mit Feuer verbrennen. Schön, ne? Und nicht nur haben sie es damit gedroht, sie haben es auch getan. Da sprachen die Philister, wer hat das getan, als er die Kornfelder angezündet hatte? Da sagte man Simson, der Schwiegersohn des Timnaites, weil er ihm seine Frau genommen und seinem Gesellen gegeben hat. Da zogen die Philister hin und verbrannte sie samt ihrer Familie mit Feuer. Also, so viel Mitleid dürfen wir nicht mit den Philistern haben. Wir haben schon gehört, er hat sie mit einem großen Schlag, erst hat er 30 umgebracht, denn einen großen Schlag, keine Zahl genannt, später 1000 mit dem Eselskinnbacken und schließlich hat er 3000 plus in seinem Tod vergruben. Der Simson. Ich dachte, diese Zahl 3000 ist doch interessant. Denn ein anderer Mann, auch voll Heiligen Geistes, das war das Ende von Simson, dass er 3000 Mann umbrachte. Petrus stand am Anfang seines Dienstes, am Pfingsttag, auch voll Heiligen Geistes. Und anstatt 3000 Mann umzubringen, hat er 3000 Mann das Leben gerettet, indem er sie zu Christus geführt hat. Genauso wie Jesus eben prophezeit hat, von nun an wirst du Menschen fangen. Und das ist auch unsere Aufgabe. Es ist nicht unsere Aufgabe, Jesus sagte einmal, der Menschensohn ist nicht gekommen, um das Leben der Menschen zu zerstören, sondern zu retten. Wir haben andere Dinge zu töten. Ich dachte bei der Vorbereitung, eigentlich hört man nicht so viel darüber. Paulus schreibt im Römerbrief, wenn ihr durch den Heiligen Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Die Puritaner, das waren Christen in England im 17. Jahrhundert, von dem Namen her merkt man, die wollten ein reines Leben führen. Sie redeten und schrieben sehr oft darüber, die Sünde zu töten. Ich dachte, davon hören wir eigentlich sehr wenig in unseren christlichen Kreisen heutzutage. Paulus schreibt, ich glaube an die Kolosse ist das, tötet alles, was an euch noch irdisch ist. Sexuelle Unmoral, Unreinheit, Leidenschaft, Habsucht, Zorn und Wut, Bosheit, Lästerung, schändliche Worte aus eurem Mund. Ich glaube, da haben wir was zu töten. Nicht die Philister, sondern die Dinge, die unser Leben kaputt machen. Aber Simon war von einer gewissen Ambivalenz gekennzeichnet. Ich freue mich, Peter hat schon das Wort ambivalent gebraucht heute Morgen. Das heißt etwas, was zweideutig ist. Jakobs Prophezie über den Stamm Dan war auch zweideutig. Er hat gesagt zwar, er wird ein Richter sein unter seinem Volk, aber dann auch, und Mose hat sogar prophezeit, dann ist ein junger Löwe, der hervorspringt, ja, und anderen Löwen überwindet. Doch hat Jakob auch gesagt, dann wird eine Schlange werden auf dem Weg, eine Otter auf dem Pfade, der das Pferd in die Fersen beißt. Und dann seufzte Jakob und sagt, Herr, ich warte auf dein Heil. Ja, dann wird ein Richter sein, aber ja, wie eine Schlange, irgendwie hinterhältig, ambivalent eben. Und wir sehen auch bei Simson, ne, er war nicht immer wählerisch in seinen Mitteln, wie er gebrauchte, um die Philister zu besiegen. Auch die Ankündigung von seiner Geburt war nicht frei von Ambivalenz. Der Engel sagte, er wird nur anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu erretten. Trotz allem, was wir gelesen haben, was das Simson gemacht hat, das waren alle nur Nadelstiche. Es gelang ihm nicht, die Philister endgültig zu besiegen. Auch Saul nicht, der erste König. Erst David hat die Philister unterworfen. Und es ist interessant, seine Mutter, als der Engel ihr das erzählt hat, dass sie ein Kind bekommt, sagte sie zu ihrem Mann, Simson war noch nicht geboren, ne? Er soll ein Geweihter Gottes sein von Mutterleib an bis zum Tage seines Todes. Sie hat schon, bevor er überhaupt geboren war, vom Tag seines Todes gesprochen. Irgendwie eine seltsame Ahnung, dass nicht alles mit ihm in Ordnung gehen wird. Und wir müssen zugeben, Simson blieb ein Einzelkämpfer. Es gelang ihm nicht, sein Volk zu mobilisieren. Wir haben vor 2 Wochen von Barak und Deborah gesprochen, etwas früher von Gideon. Und sie haben die Israeliten zusammengerufen und mit ihnen gekämpft. Aber Simson gelang das nicht. Im Gegenteil, seine eigenen Leute haben ihn gefangen, wollten ihn den Philistern ausliefern. Da zogen sie Philister hinauf und lagerten sich in Juda und breiteten sich aus bei Lehi. Als die von Juda sprachen, warum seid ihr gegen uns heraufgezogen? Sie antworteten, wir sind heraufgekommen, Simson zu binden, dass wir ihm tun, was er uns getan hat. Verständlich. Da zogen 3000 Mann von Juda hinab in die Felskluft zu Etam, wo Simson war, und sagten zu Simson, weißt du nicht, dass die Philister über uns herrschen? Das heißt, wir haben unser Stellung als Untertanen, quasi als besiegtes Volk, akzeptiert. Wir lehnen uns nicht mehr auf. Warum hast du uns das angetan? Simson war der Störenfried, nicht diesen faulen Frieden mit den Philistern. Und er sprach zu ihnen, was sie mir getan haben, so habe ich ihnen auch wieder getan. Sie sagten, wir sind herabgekommen, dich zu binden und in die Hände der Philister zu geben. Und wir haben gelesen, was passiert. Sie haben ihn gebunden. Der Geist Gottes kam über ihm und die Stricke, die rissen entzwei und er hat die Philister wieder besiegt. Aber die Israeliten fürchteten sich vor den Philistern und Simson war nur ein Ärgernis. Als ich anfing meinen Dienst in Betzdorf, jetzt plaudere ich aus der Nähkiste, da schrieb die Zeltmission Paul Meyer, wir haben eine Woche Ausfall, wir könnten euch das Zelt zur Verfügung stellen für eine Evangelisationswoche. Was haben die Ältesten gesagt? Ja, aber nicht in Betzdorf. In Wissen, machen wir das in Wissen. Später kam ein Mann aus, aus der Nähe von Siegen. Er hat einen LKW umgebaut als Raum für Kinderstunden, ganz interessant, hat wie ein kleiner Versammlungsraum hinten auf seinem LKW. Und er hat auch eine Kinderwoche gemacht bei uns. Am Anfang waren ein paar Kinder auf dem Schützenplatz in Betzdorf. Am Ende war es rammelvoll. Der hat das alles alleine gemacht. Er hat gesungen, gespielt, Geschichten erzählt, alles alleine. Und die Gemeindejugend, die stand 50 Meter weiter hinten und guckte zu. Ja, manchmal müssen wir mit dem Herrn allein vorangehen, wenn die anderen nicht mitziehen. Rolf Schäffbuch, Dekan der Evangelischen Kirche in Württemberg, hat ein Buch geschrieben: Ich will keine Wetterfahne sein. Ich will meinen Fahnen nicht in den Wind hängen und machen wie die anderen. Ich will mit dem Herrn gehen. Der indische Christ Sadhu Sundar Singh hat das Lied, das kennen wir alle: Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Und in der zweiten Strophe heißt es: Wenn niemand mit mir geht, doch will ich folgen. Das müssen viele Christen in den Ländern der Verfolgung auch machen. Manche wissen gar nicht, dass es andere Christen gibt. Die denken, sie sind der Einzige. Und auf jeden Fall, sie müssen mit dem Herrn vorangehen, auch wenn ihre ganze Umgebung dagegen ist. Ich erinnere mich sehr lebhaft an dem Nachmittag, das war 1963. Ich saß mit vielen anderen jungen Leuten in einem Zelt. George Werwer, der Leiter von OM, predigte. Und es ging mir durch den Kopf: Herr, warum kann ich nicht in meinen Studentenbibelkreis zurückkehren und als Durchschnittschrist leben wie die anderen? Aber ich wusste, das geht nicht. Wir müssen manchmal einfach tun, was wir erkennen von dem Herrn, egal ob die anderen dafür oder dagegen sind, ob sie mitgehen oder nicht. Manchmal geht das schief. Ich bin in einer Freikirche groß geworden, die nicht biblisch orientiert war, leider. Und da habe ich gedacht, ich könnte eine Vortragsreihe anbieten. Die Gemeindeleitung war zu meiner großen Überraschung dafür. Sie haben es sogar im Gottesdienst angekündigt. Und ich hatte die Bibelarbeiten vorbereitet, Inspiration der Bibel, Jesus als Gottes Sohn, das Kreuz, die Bekehrung, die Wiedergeburt. Wunderbar. Einziger Haken war, niemand kam. Das Normale ist, dass wir nicht im Alleingang gehen, sondern dass wir die Gemeinschaft von Gleichgesinnten suchen und auch weitergeben, was wir empfangen haben. Paulus sagte Timotheus: Was du von mir gehört hast, was du gelernt, was du kapiert hast, was du erfahren hast, das vertraue treuen Menschen an, die auch andere lehren können. Und so multipliziert sich das. Und schließlich, Simons Charakter war nicht fehlerfrei. Ich hatte für Leseheften vom Bibellesebund, und da gab es 6 Fragen, die man sich stellen sollte, wenn man den Bibelabschnitt liest. Was sagt dieser Text über Gott, über Jesus, über dies, über das? Und schließlich, gibt es ein Vorbild nachzuahmen? Oder gibt es ein schlechtes Beispiel, das man vermeiden sollte? Und bei Simson muss man sagen, es gibt beides. Er ist in manchen Dingen ein Vorbild, dass er vom Heiligen Geist erfüllt war, dass er betete. Aber in manchen Dingen ist er ein schlechtes Beispiel zu vermeiden. Er begab sich in die Nähe von Gefahr. Er mied Orte der Versuchung nicht. Wir haben schon gelesen, Simson ging nach Timna hinab, an Stadt der Philister, und kam an die Weinberge. Ja, was hatte Simson in den Weinbergen zu suchen? Seine Mutter und auch er sollten als Geweihte Gottes keinen Alkohol trinken. Warum geht er denn durch die Weinberge? Orte der Versuchung. Er missachtete Grenzen. Als Geweihte Gottes durfte er keine Toten berühren. Und doch hatte er den toten Löwen am nächsten Tag gefunden, und die Bienen hatten ein Bienennest in den Kadaver von dem toten Löwen gemacht und haben Honig gemacht, und Simson reicht da hinein und holt Honig raus. Er berührt einen Toten, obwohl er es nicht durfte. Und wir müssen zugeben, Simson verfiel der weltlichen Lust, die Lust der Augen. Johannes sagt, liebt nicht die Welt. Die Welt, die Lust der Augen, die Lust des Fleisches. Die Lust der Augen. Simson ging nach Timna ab und sah ein Mädchen. Das ist das Erste, was von ihm geschrieben ist, als er erwachsen ist. Er ging in diese Stadt und sah ein Mädchen. Und sagte seinem Vater, ich möchte die heiraten, sie ist gut in meinen Augen. Und dann haben wir gehört, der Vater hat das Mädchen doch einem anderen gegeben. Und dann sagt der Vater von dem Mädchen zu Simson, nimm doch die jüngere Schwester, die ist hübscher. Der hatte den Simson durchschaut, er wusste, was ihm wichtig war. Später lesen wir in Kapitel 16, er ging nach Gaza und sah eine Hure. Anscheinend in jedem Zeitalter wussten die Huren immer, sich so zu kleiden, dass man sie sofort identifizieren konnte. Er sah immer die Lust der Augen. Das Auge ist das Licht des Menschen. Ist dein Auge lauter, so ist dein ganzes Wesen hell. Ich will nichts Schändliches vor meinen Augen stellen, hat der Psalmist geschrieben. Und Hiob hat gesagt, ich habe einen Bund mit meinen Augen gemacht, dass ich nicht mit Lust auf eine Jungfrau schaue. Und dann die Lust des Fleisches. Wir müssen auch erkennen, Simson hatte eine Schwäche für das andere Geschlecht. Er wollte unbedingt dieses Philistermädchen heiraten. Und sein Vater sagt, gibt es keine aus deinem ganzen Volk, dass du hingehst und willst eine Frau nehmen von den unbeschnittenen Philistern? Ich habe schon vor zwei Wochen, glaube ich, schon erzählt, wie viel Mal ich in christlichen Familien gewesen bin, wo meistens die Frau, mein Mann ist nicht gläubig. Dann habe ich gedacht, ja, warum hast du ihn denn geheiratet? Lasst euch nicht unter einem fremden Joch mit Ungläubigen ziehen. Wir sollten Menschen heiraten, die gläubig sind. Und dann die Hure in Gaza. Was hat er da zu suchen? Der Simson. Steht in den Sprüchen ein sehr interessantes Vers. Hüte dich vor der fremden Frau, denn sie hat viele zu Fall gebracht. Wie viele Leute, die hätten dem Herrn dienen können und zur Ehre Gottes leben können, haben Schiffbruch gemacht wegen fleischlicher Lust. Und dann hat er sich mit der Delila ein Verhältnis angefangen und sie endlich wurde ihm zum Verhängnis. Sie hat ihm denn so zugesetzt, dass er schließlich das Geheimnis seiner Kraft verraten hat. Und während er schlief, wahrscheinlich nach dem Sex, hat sie ihm die Haare abgeschoren. Und dann heißt es immer, Philister über dir! Und diesmal, das heißt, er stand auf und dachte, er könnte sich wieder befreien und wusste nicht, dass der Herr ihn verlassen hatte. Und er wurde gefangen und schließlich starb er. Aus Simsons Leben ziehe ich zwei Lektionen. Erstens eine Ermutigung, dass Gott uns trotz unserer Fehler und Versäumnisse gebrauchen kann. Simson war, wie wir gehört haben, nicht vollkommen. Und Gott hat ihn trotzdem gebraucht, im Leben und im Tod. Und das ist eine Ermutigung, weil keiner von uns ist fehlerfrei. Und Gott kann uns trotzdem gebrauchen. Die Frage ist, und das ist die zweite Lektion, ob wir damit zufrieden sind, von Gott gebraucht zu werden. Watchman Nee, glaube ich, hat gesagt, wenn es nötig ist, kann Gott einen Esel gebrauchen. Um sein Wort weiter zu sagen. Bei Bileam. Ist das zufriedenstellend, von Gott gebraucht zu werden? Sind wir nur ein Topf? Oder ein Werkzeug? Oder wollen wir doch nicht lieber zu seiner Ehre leben? Gott hat uns vorherbestimmt, dass wir zur Ehre seiner Herrlichkeit werden. In Epheser Kapitel 1, Vers 5. Amen.